Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe den Lord of the Dice zu Gast, den lieben Hagü. Hi.
Hi Roman.
Lord of the Dice. Schon mal, das ist dein Name auf Instagram. Darüber... Also dein Profil kenne ich schon deutlich länger als dich. Mhm. Und das ist mir öfter schon aufgefallen, weil du mir folgst, weil du Max folgst. Du bist ein treuer GJH-Hörer, ne?
Absolut, seit der ersten Stunde, beziehungsweise seit dem ersten Trailer sogar, ja.
Ach krass, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wie lief denn der?
Eine Woche vorher.
check. Was hat dich daran so fasziniert?
Ich arbeite im sozialen Bereich, im Bereich betreutes Wohnen, bin ich Geschäftsführer hier in einer Institution. Und wir haben natürlich mit den Themen, die ihr da betreut, zu tun. Dass halt so, ich sag jetzt mal ein bisschen der Rand der Gesellschaft oder Dinge, über die der normale Mensch nicht so gerne spricht. Und ja, faszinierend.
Der normale Mensch ist auch immer geil. Wer ist schon normal? Was ist schon normal? Gibt es das überhaupt? Genau.
Nö.
Okay. Du leitest eine Einrichtung. Betreutes Wohnen ist, sind da alle Altersklassen drin oder sind es so für Jugendliche oder wie viele wird das für eine Einrichtung?
Nein, also wir betreuen ab 18 Jahre aufwärts. Das Ganze läuft über das Bundesteilhabegesetz, und um diese Leistung zu bekommen, musst du eigentlich nur zwei Bedingungen erfüllen. Du musst mehr als 6 Monate, und zwar ärztlich bescheinigt, an etwas leiden, sei es einer Sucht, sei es einer psychischen Krankheit, sei es einer geistigen Minderung. Körperlich könnten wir auch behandeln, haben wir aber nicht die Zulassung für. Und du musst einen festen Wohnsitz haben. Das sind die zwei Dinge. Und dann kannst du Hilfe beantragen in Form von, dass wir mit unseren Betreuern dir bei Tagesstrukturen helfen, bei Behördengängen, aber immer nur anteilig. Das heißt, wir machen eine Hilfe zur Selbsthilfe, zur Reintegration in die soziale Gesellschaft.
Ja, verstehe. Also quasi ein Förderprinzip.
Ja.
Mega. Da wollen wir halt auf jeden Fall drüber sprechen. Mhm. Und ich möchte gerne auch mit dir sprechen über Überkompensationsmechanismen. Denn ja, ich weiß, du warst nicht immer im sozialen Bereich tätig.
Ja, überwiegend, ja.
Auf der anderen Seite muss ich natürlich gucken, wir haben jetzt für GJH auch zusammen aufgenommen, haben uns da das erste Mal live gesehen, dass wir da nicht so viele Überschneidungen haben. Wir wollen uns hier nicht beißen, im Gegenteil, wir wollen uns fördern. Ich würde euch an der Stelle Folgendes erstmal mit an die Hand geben wollen. Wenn ihr manchmal das Thema, das Gefühl habt, ihr kommt hier nicht ganz mit, dann checkt ruhig regelmäßig mal beim SWR3 unseren Podcast aus, der Gangster, der Junkie und die Hure. Da wird Hagü in naher Zukunft zu Gast sein und da kriegt ihr dann den Restkontext für euch. Nichtsdestotrotz würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, damit man so ein bisschen eine Grundahnung hast, wer du bist, wie du hierher gekommen bist.
Ich werde 55 Jahre alt. Bin zweifacher Familienvater von 2 Pflegekindern, jetzt seit 7 Jahren Leiter dieser Einrichtung, war aber vorher fast 18 Jahre im Vertrieb tätig, da im Bereich Banken und Versicherungsprodukte. Und davor habe ich irgendwann mal Chemieingenieur studiert, Fachrichtung Biotechnik. Und gehört habe ich euch, oder warum wir uns kennengelernt haben, jetzt im Endeffekt ja auch, dass ich da getriggert wurde durch eine Folge, weil die Ausreden von Sascha damals, ja, der ja spielsüchtig war, die Ausreden kannte ich aus meiner Vertriebszeit genauso. Und das hat mich richtig getriggert und darüber kam dann der Kontakt mit eurer Redakteurin und im Endeffekt dann letztens bei euch im Studio, was richtig toll war. Und ich halte mich manchmal für einen schrägen Vogel. Sagt mein Papa, sagt mein Sohn auch immer, du bist der albernste Papa in der ganzen Klasse. Weil Hobbys sind bei mir Fantasy-Rollenspiele, auch im Live-Rollenspielbereich. Ich habe 15 Jahre lang Bumerangwerfen als Sport betrieben. Ich bin Bogenschütze, ich bin Hobbykoch, ich bin ein absoluter Obernerd und Serienjunkie. Der Lord of the Dice kommt daher, da ich einer der weltweit größten Würfelsammler bin. Ich habe momentan sowas 17.000, 18.000 verschiedene Würfel in meiner Sammlung und designe mittlerweile mit einer chinesischen Firma sogar Würfel selber und bin auch schon an dem nächsten Kickstarter dran, der natürlich auch über Würfel gehen wird. Also auch hochkreativ versuche ich, also mein kreativer Kopf steht doch nicht still. Aber ich denke, das kennst du.
Ja, absolut, mein Kopf steht fast nie still, so außer wenn ich dann irgendwie mal völlig erschöpft ins Bett falle irgendwann.
Ja.
Jetzt war da sehr viel drin, also Biochemie, Vertrieb, jetzt denkt natürlich jeder, der meinen Podcast hört, Roman sagt immer Vertrieb und Drogen. und mit Drogen meine ich natürlich aber auch Alkohol, ne? Ist das in die Richtung geht's aber heute gar nicht, ne?
Zumindest nicht bei mir. Ich kenne viele, die im Vertrieb sehr stark Alkohol zu sich nehmen, die dann ab und zu früher auch dann mal so, ach, ich mach mal 4 Wochen Homeoffice, ja, warum wohl? Führerschein weg, weil zu schnell oder zu alkoholisiert. Ich habe auch viele Beziehungen dadurch kaputt gehen sehen durch den Vertrieb und den Alkohol. Aber interessanterweise, ich habe, was in dem anderen Podcast ja, wer es hören möchte, rauskommt, ich habe auch eine ziemliche Leidenszeit hinter mir. Und du hast dann gefragt, wie ich das kompensiert habe. Und interessanterweise habe ich mir diese Frage nie gestellt. Die hast du jetzt erst so richtig ins Rollen gebracht. Mit einer für mich schon fast therapeutischen Erkenntnis.
Ich bin sehr gespannt.
Du hast halt immer gefragt, wie ich kompensiert habe. Wie habe ich kompensiert? Wie habe ich kompensiert? Weil du wusstest, ich nehme keine Drogen, ich trinke wenig Alkohol. Bin auch nicht spielsüchtig, kaufsüchtig, sonst was. Gut, mal 10 Euro beim Pokern verzockt oder so. Das, ja, passiert schon mal. Ja, aber was war eines meiner großen Leidenschaften? Das war über viele, viele Jahre dieses Rollenspiel im Pen and Paper und Tabletop-Bereich. Das heißt, Dungeons and Dragons, Schwarze Auges, wird den meisten Leuten vielleicht was sagen. Bis hin zum Live-Rollenspiel. Ich denke, ich habe mich da in eine andere Realität, in eine andere Person geflüchtet, in eine Welt, die ich kontrollieren konnte.
Und das habe ich, das wollte ich an dem Tag auch hören, so, weil ich habe mir das gedacht, du, wie enthusiastisch du da warst, da dachte ich mir, okay, also was für mich vielleicht das Kokain war, das war für dich vielleicht das Rollenspiel. Und wir reden jetzt hier von Fantasy-Rollenspielen, nicht irgendwie in Saunaclubs oder sowas.
Nein.
Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. In eine Person. Bist du eine Person in dieser Welt oder bist du da mehrere Personen?
Also ich habe damals in diesem Pen and Paper, da habe ich wirklich über sehr lange Zeit, ich glaube 11, 12 Jahre, habe ich dieselbe Figur gespielt. Und im Live-Rollenspiel, was ich jetzt auch schon 16 Jahre mache, bin ich seit 16 Jahren auch dieselbe Person. Derselbe Spieler, derselbe Charakter, und zwar da spiele ich Kularax, den reisenden Erzähler, und bin halt dann nicht nur Plotjäger, sondern abends am Lagerfeuer liefere ich mir dann mit dem Barden immer die Battles. Also er singt und spielt natürlich oder verführt dann ja auch so komplette Stücke, während ich dann nur, in Anführungsstrichen, erzähle. Ich habe mir ganz viele Märchen und Gedichte für Erwachsene rausgesucht und auch einige selbst geschrieben. Und dann ist dann abends, wer kriegt mehr Applaus? Wir machen also dann abends die Show-Acts. Wir sind dann die Unterhalter.
Da geht's dann, also wie klingt wie ein Battle.
Ja, manchmal schon. Aber im Freundlichen, ne? Aber klar.
Ja, klar. Ach, geil.
Und die Leute warten auch nach dem Essen am Lagerfeuer schon drauf. Ey, na, cooler Reiz, noch eine Geschichte. Oder Clip-Clap, komm, noch ein Lied. Ja.
Weißt du, wie hat denn das für dich angefangen mit den, also ich weiß, dass da jetzt Leute sitzen und sagen, na ja, gut, heute geht's hier nicht um Stoff und so, aber ihr wisst alle, ich bin ein großer Freund davon, auf die Ursachen zu schauen und die Ursachen für gefährliche Gebrauchsmuster, für Missbrauch, egal wovon, da muss man halt hingucken. Und aus dem Grund würde ich gerne mit dir hingucken, wie bist du in dieses Fantasy-Gaming gekommen? Und was hat es dir gegeben am Anfang?
Also gekommen ist schon ewig her. Ich habe, ich glaube, meine erste Fantasy-Runde haben wir vor 34 Jahren gespielt, direkt nach dem Abitur. Diese Spiele-Runde. Ja, damals vom Schwarzen Auge angefangen, aber ist ja im Endeffekt Überbegriff Dungeons and Dragons. Kann jeder was mit anfangen. Und da habe ich vor 34 Jahren mit angefangen und diese Spielrunde besteht immer noch. Also wir sind immer noch mit 3-4 Jungs damals vom Abitur, die immer noch regelmäßig zocken. Aber das war halt einfach, ja, Fantasy. Ich habe halt Herr der Ringe gelesen. Ich war Fantasy-Fan. Damals auch so Sachen wie Dragonheart und sowas, die Filme oder Excalibur, das war alles toll. Aber wirklich so richtig angefangen hat es natürlich, als es dann so mit dem Vertrieb auch richtig eng und Druck wurde, so Anfang der 2000er. Und da habe ich dann auch so langsam in Richtung dieses Fantasy-Rollenspiels live rüber gewechselt, was ich dann auch wirklich 4-5 Mal im Jahr, so ein ganzes Wochenende, oder wenn dann noch irgendwie so ein Feiertag wie Christi Himmelfahrt dabei war, dann waren das auch mal schnell 4-5 Tage. Und das, wie man sich das so vorstellen kann, also es gibt verschiedene Settings, es gibt Mittelalter, es gibt Steampunk, es gibt Science Fiction, aber ich habe halt in so einem Mittelalter-Setting gespielt und man sucht sich eine Rolle aus, man kleidet sich entsprechend in eine Gewandung, nicht in ein Kostüm, das mögen die nicht, wenn man das so sagt, und spielt eine Rolle und ist dann auch mit dem Spielbegriff in time. Man ist also in der Zeit, die man gerade spielt, und das reale Leben ist out time. Das gehört da nicht hin. Da redet sich auch keiner mehr dann mit einem normalen Namen an und im Spiel sagt auch keiner, hast du gestern den Tatort gesehen? Das gibt's da alles dann nicht.
Gibt ja keinen Fernseher.
Ja.
Und weißt du noch, als du angefangen hast, was das mit, also die Faszination war ja da für Fantasy.
Ja.
Und dann bist du auf einmal selbst Teil eines solchen Szenarios. Genau. Was macht das mit dir? Was hat das mit dir gemacht?
Ich bin erstmal mit voller Widerwillen eigentlich dahin gefahren, weil ich habe jemanden begleitet, der hatte eine Karte übrig für so ein Event. Und er sagte, komm doch mal mit, nicht so, was soll ich da laufen, nur bekloppt rum und so. Ich habe das halt gar nicht so realisiert für mich, ob mir das überhaupt Spaß macht. Also was machst du denn? Ja, quatschen kannst du gut. Suchst dir mal ein paar Märchen raus für Erwachsene. Da hatte ich so ein Märchenbuch für Erwachsene auch zu Hause. Hab 4-5 Dinger mir über ein paar Tage so reingezogen und halbwegs auswendig gelernt. Einfach einen Umhang umgeworfen und los. Nach dem Motto, Sprung ins kalte Wasser. Das Irre war halt, auf einmal hörte man mir zu. Auf einmal bekam ich Applaus. Auf einmal... Das erste Event, was ich gemacht habe, war auch direkt ein Riesenevent mit 600 Beteiligten, also so eine ganze Stadt praktisch simuliert. Und dann sitzt du dann abends beim Lagerfeuer und dann kommen da so ein paar Leute in schwerer Kettenuniform daher und seid ihr der Erzähler? Wer will das wissen? Ja, unser Hauptpaladin hätte euch gerne zum Vortrag geladen ins blau-weiße Zelt. Ja, da bin ich noch 1-2 Stunden später hin. Und dann kommt man in so ein Zelt, und das war kein Zelt mehr, das war eine halbe Halle, ich glaube irgendwie so 4x8 Meter oder sowas. Und da sitzen dann wirklich 10-12 Männer in unserem Alter in Vollplattenrüstung, Vollkettenrüstung und warten auf mich, der das noch nie gemacht hat, zum allerersten Mal. Und hinten ist sogar so ein Thron, wo der Hauptpaladin sitzt und so, ah, seid ihr der Erzähler, kommt rein, ne? Da geht einem schon mal die Düse erstmal.
Ja, Adrenalin, glaube ich, geht da.
Ja, das ist auch erstmal eine Aufregung, Adrenalin. Was passiert jetzt, auch wenn da so 8-9 Leute in voller Witterrüstung sitzen? Das schafft auch Eindruck, nur von der Optik. Während ich ja nur in so normalem Gewand war. Ja, und dann habe ich da angefangen zu erzählen und ich habe so eine Lieblingsgeschichte, das ist aus dem Buch Stein und Flöte von Hans Bemmern, ein Autor aus Bonn, leider verstorben, der hat einen riesen dicken Märchenroman geschrieben über einen Märchenerzähler. Es ist eine Geschichte in einer Geschichte. Ah. Und der hat dann da drin, mittendrin, die Geschichte vom traurigen König. Und die erzähle ich heute noch mit Leib und Seele und gerne. Und je nachdem, wie ich die ausführe, dauert die so 8 Minuten bis 12 Minuten. Wenn ich es richtig ausformuliere und mir noch ein paar Sachen ausdenke, auch eine Viertelstunde. Ja, dann bin ich da fertig und es ist fast Mitternacht und beende meine Geschichte und warte, was passiert. Und dann steht dieser Hauptpaladin auf und fängt an zu applaudieren, wird immer stärker in seiner Rüstung, ist Shepard. Sagt, gebt ihm Gold, gebt ihm Met, gebt ihm, was er möchte. Fantastisch. Und auf einmal applaudieren dir so 10 Leute in Vollplatte. Das war schon überwältigend in irgendeiner Art und Weise. Da hat mir jemand zugehört und er fand das, was ich tue, toll. Und das war dann irgendwie von Samstag auf Sonntag. Sonntag war dann noch Ausklang und irgendwann haben wir auch alle abgebaut. Das heißt, alle Leute waren wieder zivil. Und durch Zufall habe ich diesen Typen noch auf dem Platz irgendwie getroffen. Ich meine, bei 600 Leuten war das echt Zufall. Und dann habe ich ihn gefragt, was war das gestern Abend? Was habe ich gemacht, dass du mir so einen Applaus gebracht hast, dass du mich mit Met und Gold überhäufen wolltest? Was war's? Er sagte, das war so easy. Es war kurz vorm Schlafengehen. Und das letzte Mal, dass ich eine gute Nachtgeschichte erzählt bekommen habe, ich glaube, da war ich 9. Und ich habe mich gestern Abend wie 9 gefühlt und mein Papa erzählt mir eine gute Nachtgeschichte. Boah, das habe ich bewirkt. Und da wurde mir echt warm ums Herz. Da habe ich gesagt, davon will ich mehr haben. Das ist geil.
Ja, also man sieht's vielleicht, ich habe gerade auch, also das ist doch ansteckend. Du kannst ja auch gut erzählen. Und jetzt hast du diese Situation, du bist im Outgame der Vertriebler, der eigentlich den ganzen Tag nur Druck bekommt. Sind wir mal ganz ehrlich, Vertrieb läuft über Druck und du bist nichts, kannst nichts, mach mal mehr, mach mal mehr, mach mal mehr. Und
genau, deine Zahlen stimmen nicht, mehr, genau.
Wir könnten, da könnten wir auch eine ganz eigene Episode drüber machen, aber jeder von euch kennt meine Meinung über den Vertrieb.
Ja, meine ist mittlerweile die gleiche.
Weil es auch nicht gut gemacht ist. Also gute Vertriebler sind tolle Menschen, die für alle eine Lösung finden wollen. Aber gute Vertriebler gibt es so gut wie gar nicht. Ja. Und dann bist du aber auf einmal in diesem In-Game drin.
Ja.
Machst etwas und kriegst Lob und Anerkennung dafür. Und dann, wie du schon sagst, wird dir warm ums Herz. Ist das deine Einstiegsdroge gewesen?
Jetzt rückwirkend, wenn ich jetzt mal von letzter Woche bis heute sage, ich ja, weil ich wollte davon mehr. Weil das so gut hat, weil das so ein tolles Gefühl war. Ich wollte mehr.
Und wie hat sich das entwickelt dann in den Folgewochen, Folgemonaten, Folgejahren?
Also ich habe erstens mal mir eine richtig gutes Gewand dann nachher selber genäht mit einem Mantel dabei. Ich habe mir Ausrüstung besorgt, dass ich auch wie ein mittelalterlicher Reisender aussehe. Das heißt, auch am Gürtel ist ein Kompass dran und eine Landkarte und da ist eine Trinkflasche dabei. Ich habe ein Messer dabei. Also ich habe mir die ganze Gewandung sehr aufgehübscht und aufgebrezelt und ich habe angefangen, viel, viel mehr Geschichten zu sammeln. Ich habe erst das Ganze so in einer Art Buch selber gedruckt. Aber da ich irgendwie ständig Neues gefunden habe, noch mir Neues ausgedacht habe, ich musste alle 3 Monate das Buch neu machen, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und im Fantasy-Rollenbereich ist das Schöne, wenn du es beschreiben kannst, dann ist es real.
Ah, okay.
Das heißt, natürlich möchten die Raucher den Vorteil eines Feuerzeugs nutzen gegenüber einem Feuerstein. Also wird dieses Feuerzeug zum Beispiel abgetarnt, das ist wirklich dann der Name, wird dann ein Stück Leder in Form einer Drachenschuppe drum genäht, und dann ist das die magische Drachenschuppe, die Feuer spendet.
Klingt total logisch für mich.
So, oder um einen kleinen Digicam oder jetzt um ein Handy machst du halt einen Ledereinband drum. Und wenn du dann Fotos machst, dann ist das der koboldsche Schnellzeichner, weil da drin ist ein Kobold, der ganz schnell Bilder zeichnet. Es darf halt nur nicht mehr ganz so aussehen. Das heißt, ja, und dann habe ich mir ein...
Mit dem E-Book. Das heißt, du hast mit dem E-Book dir geholfen, oder?
Ja, ich habe mir irgendwann eine PDF daraus erstellt, die ist in einem Tablet drin und das Tablet ist wiederum in einem Lederbucheinband. Und dann schlage ich das auf und sage, mal gucken, was mein magischer Spiegel mir jetzt bringt. Und dann natürlich mit Suchfunktionen und so finde ich auch schnell alles. Und bin mittlerweile, ich glaube, bei 270 Seiten von meinem PDF, die ich vortragen kann. Also ich kriege einen Abend rum.
Ey, du hast mir das ja gezeigt, als wir uns gesehen haben.
Ja.
Und ich finde es extrem faszinierend. Und okay, also ja, der Geschichtenentwickler, also die Figur hat sich entwickelt. Die Figur hat sich entwickelt. Du bist immer mehr in dieses In-Game-Leben hineingewachsen. Ich würde gerne auf der emotionalen Seite noch so bleiben, so ein bisschen. Wie hat sich das entwickelt? Vom Vergleich Outgame, Ingame.
Ja. Inwiefern? Was möchtest du jetzt da?
Ja, also du hast ja im Vertrieb den Stress, der ist ja nicht weniger geworden, das hast du uns ja erzählt. Und mich würde interessieren, wie sich parallel dazu dein nennen wir es mal Überkompensation. Es ist ja auch nicht, also an der Stelle einmal für alle gesagt, das ist natürlich ein ganz anderes Ding, als sich mit psychotropen Substanzen aus dem Leben zu schießen. Es geht rein um den Mechanismus hier heute, ne? Und wie das gefährliche Konsummuster auch sein können, das weiß ich ja noch gar nicht. Das kannst du vielleicht höchstens sagen. Aber mich würde interessieren, gab es ähnlich wie bei einer Substanzgebrauchsstörung ein Gefälle? Mehr Stress gleich mehr Fantasy?
Ja, durchaus. Also ich habe dann wirklich von ein, zwei Events irgendwann auf 5, 6 Events im Jahr hoch, bis hin zu auch noch so Wochenendkleinigkeiten. Hier in Köln gibt es die Katakomben, da kannst du am Wochenende mal so einen Abend hingehen und so. Ich habe es schon gesteigert, die Dosis, das muss man sagen. Aber immer sehr kontrolliert. Also ich war auch immer froh nach so einem Wochenende, wenn ich wieder nach Hause konnte, in die Realität zurück. Aber ich habe mir daraus Kraft geholt. Bis dahin, ich habe das oft so definiert, eine kontrollierte Schizophrenie. Weil ich nämlich dann zum Beispiel im realen Leben, wenn ich dann vor einem Problem stand, das mache ich bis heute noch. Das ist ein ganz witziger Mechanismus, wenn ich ein Problem habe und gerade mal nicht weiterkomme, weil ich nicht weiß, wie. Ich komme gerade nicht auf eine Lösung, dann stelle ich mir diesen Erzähler wirklich neben mich, wie so eine zweite Person. Was würde der jetzt machen in der Situation? Als Erzähler, in einem Mittelalter, wenn er dieses Problem hätte, wie würde der agieren? Und manchmal kommst du da auf einen ganz neuen Gedanken und Lösungsgang. Also so gesehen... Das ist ja
eine Entschuldigung.
Ja.
Das ist ja eine Imaginationsübung, die du in der Therapie genauso machen würdest.
Ja, durchaus. Was würde mein Erzähler jetzt machen? Erzähl ruhig
weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Du zuerst, die Frage?
Nee, wir haben, glaube ich, ein leichtes Delay, dass ich dann am Ende beim Cut setze ich das wieder zusammen.
Okay.
Genau, auf was für Lösungsansätze kommst du da so, wenn du diese Imagination anwendest?
Es ist halt oft dieses, hier in unserem jetzigen Leben, dieses komplizierte Denken, dass man sich schon den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und wenn man dann einfach sich mal eine einfache Person mit einfachen Strukturen versetzt, ist manchmal eine Lösung auch sehr viel schneller da, weil der sich gar nicht mit dem ganzen Drumherum-Scheiß abgibt. Also ich konzentriere mich dann in dem Moment auf das Wesentliche und blende den ganzen Störfaktoren oft aus. Und das hilft alleine schon.
Lässt sich das mehr im Hier und Jetzt sein?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, lässt es, aber das andere ist deshalb ja trotzdem da und auch nutzbar. Also ich will es gar nicht trennen. Also dieses In-Time, Out-Time im Spiel ist das wichtig, keine Frage. Aber ich mache das ja auch zu Hause. Also wenn ich dann irgendwie eine neue Geschichte habe oder was eine neue Spinnerei habe, das Erste, was ich mache, ist, Kinder, ich habe was Neues. Und anhand deren Reaktion nehme ich das mit, nehme ich das nicht mit. Und je genervter meine Frau ist, desto mehr weiß ich, dass das bei den Lapern ankommt. Das ist dann auch immer sehr witzig. Wenn die sagt, wenn meine Frau sagt, weiß ich, dass das bei leicht angetrunkenen Lapern, die liegen dann über dem Tisch und lachen sich weg.
Geil. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Ding der Anerkennung geben, gehen, weil du hast gesagt, das hat mir was gegeben. Und ja. Du hast auch schon gesagt, je mehr Stress ich hatte, desto mehr bin ich in den Fantasy-Bereich rübergegangen. Das heißt, man könnte hier schon von, wenn man eine böse Zunge könnte schon sagen, ja, okay, langsam kriegen wir hier schwierige Konsummuster. Die aber auch, also das muss man ja auch immer sagen, die Medaille hat immer zwei Seiten. Natürlich
hilft
dir das auch. Ja. Was hat diese also war das ein Ausgleich? Was hat die Anerkennung mit dir gegeben? Und was mich dann interessiert noch als Anschlussfrage direkt, hat dein Privatleben darunter gelitten?
Also natürlich habe ich daraus Kraft und Energie geholt, um den Stress und den Druck der nächsten Wochen wieder besser zu ertragen. Und das war schon eine Kraftbatterie wie bei Green Lantern, Ring aufladen. Ja. Mein Umfeld hat darunter eigentlich nur gelitten, dass ich halt an so einem Wochenende nicht da war, dass meine Frau dann sagte, und da gebe ich ihr heute auch sehr recht, die hat damals gesagt, hör mal, du gehst im Jahr 12 Tage, sprich 6 Wochenenden auf so ein Ding und hast deine Zeit, wo sind die 12 Tage mit mir? Du hast 12 Tage Urlaub, die hätte ich gern mit dir auch gehabt. Muss ich ihr recht geben. Und ich habe sie auch einmal mitgehabt, ist aber nicht ihr Ding. Aber was du eben noch sagst mit der Überkompensation, ich hatte es so gesehen immer gut im Griff. Ich kenne da auch andere Spieler, die im normalen Leben nur arbeiten gehen, um beim nächsten LARP zu sein. Die sogar sich, wenn das Pärchen sind, die sich sogar zu Hause mit ihren Spielernamen anreden, weil sie das normale Leben gar nicht mehr so haben wollen, die ihr Haus mittelalterlich einrichten. Oder wenn dann, ich erinnere mich an einen, der hatte mal einen neuen Job bekommen und dann gab es zu Hause Stress, weil er müsste ja dann vielleicht samstags arbeiten, dann kann man ja nicht mehr so oft aufs Lab gehen. Ja, und diese Wichtigkeit hat es halt nicht für mich, dass es also nicht zum Lebensinhalt wurde, sondern eher als Kraftquelle. Aber es wurde nicht... Das ist ein großer Unterschied. Ne? Also ich habe mir die Kraft daraus geholt. Ich war aber auch sonntagsabends froh. So, jetzt sehe ich euch wieder 1-2 Monate nicht. Jetzt habe ich wieder mein normales Leben mit den Leuten, die ich sonst habe. Aber trotz allem habe ich Kraft rausgeholt und Energie.
Also das ist ein ganz entscheidender Unterschied, ob das zum Lebensinhalt wird. Auch wenn man sich Konsumstörungen laut ICD-10 oder DSM-5 oder wie es auch immer alles heißt, anschaut, dann ist ja dieses vernachlässige ich mein Leben, wie viel Kontakt habe ich noch zu Freunden, kriege ich mein Leben geschissen eigentlich, ist das ja, ja diesen 6 Kategorien.
Nein, das hat bei mir nie was bewirkt. Aber auch da, wie gesagt, kenne ich andere. Ich bin mal auf einer Party gewesen von dem Verein, wo ich damals war. Da hat einer seinen, ich glaube, 30. Geburtstag oder sowas gefeiert. Und es waren nur Leute aus dem Verein da. Und ein Nachbar. Und der Nachbar, das war der Einzige, mit dem man halbwegs nochmal reden konnte, weil ich wollte ja mal außerhalb dieser ganzen Szene vielleicht auch mal die Leute kennenlernen. Wie heißt du mit realem Leben? Was machst du real? Keine Chance. Ich habe an diesem Abend keine Chance gehabt, jemanden dort mal in dem Sinne Outtime im realen Leben kennenzulernen, weil die alle, in dem Moment, wo sie zusammenhockten, auch wieder diese Bubble bildeten. Und da habe ich mich sogar schon eher wie ein Fremdkörper gefühlt, weil ich diese Vernarrtheit da drin oder dieses dass es zum Lebensinhalt wird, zum Denkinhalt, das wollte ich halt gar nicht haben.
Ja, das macht sehr, sehr, sehr cool. Weil das macht für mich den Eindruck, ähnlich wie bei Rollenspiel, also zum Beispiel WoW oder wie es alles heißt, ne?
Ja.
Diese ganzen Rollenspiele, wo du dein Leben auf einmal nur noch digital lebst und jemand anders bist. Das macht für mich den Eindruck, als das klingt genau danach, nur halt physisch anfassbar.
Genau. Also du kannst das Oberbegriff nennen, Improvisationstheater im mittelalterlichen Hintergrund.
Und bei manchen Leuten halt forever. Schön, dass das bei dir nicht so ist. Und schön, anders. Bevor wir das Thema abschließen, weil ich möchte mit dir unbedingt auch noch über deine soziale Arbeit sprechen. Mhm. Die Geschichten kann man sich auf YouTube anschauen demnächst? Oder gibt es?
Ich hoffe, ich bin dran, ich arbeite dran. Ich hoffe, dass ich es diesen Sommer endlich gewuppt kriege. Da ich Corona-bedingt halt die Labs jetzt etwas einschränken musste in den letzten Jahren, war halt Kontaktverbot und alles. Dann habe ich überlegt, aber ich finde es ja trotzdem toll, Geschichten zu erzählen. Und wo ich den Applaus herkriege, ob der sich in Klicks oder in realem Handgeklapper, ist mir völlig egal. Und ich habe den enormen Vorteil, dass ich im Garten mir eine Feuerstelle mauern können. Und ich habe mir jetzt eine Fotoleinwand geholt mit so einem Gemäuer dahinter. Ich habe einen schönen mittelalterlichen Stuhl. Ich habe noch ein komplettes Konzept. Und ich hoffe, dass ich das in den nächsten Monaten einmal so hinkriege, weil genau wie du machst ja nicht eine Sendung, du machst direkt mehrere. Man fängt ja nicht für eine Geschichte an, das ganze Setting aufzubauen. Das heißt, ich möchte dann so am Abend auch mal direkt so 5, 6 Sachen durchkloppen. Und dann möchte ich wirklich auf YouTube Kularax, der reisende Erzähler, als Kanal aufmachen. Einfach setz dich hin, komm mit ans Lagerfeuer, hör das Knistern. Ich erzähle dir zwischen 3 und 10 Minuten eine schöne Geschichte und ich wünsche dir eine gute Nacht. Und das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Es gibt keinen Geschichtenerzähler auf YouTube.
Fällt mir auch keiner ein. Fällt mir einfach niemand ein. Hat Kularax eigentlich, hat das eine Bedeutung? Woher kommt denn der Name?
Den hab ich mir ausgedacht. Das war einfach so. Beim Namen ausdenken war ich immer gut.
Okay. Naja, hätte ja sein können, dass du sagst, hey, ich hab mir jetzt irgendwas ausgedacht, Geschichte im
Latein. Nö. Das ist also ein reiner Fantasy-Name.
Okay, cool. Es gibt sicherlich dann, also wenn du mir das so erzählst, ich denke auch so, ey, eigentlich hätte ich da mal Bock drauf. Wie fängt man denn an, wenn man sowas machen möchte?
Ach, es gibt im Internet gibt sowas wie einen Lab-Kalender, da stehen die ganzen Events drin, auch nach Orten und so. Und also ich würde mal vermuten, dass es in Deutschland ungefähr auch 100 Vereine gibt, die sich dem Ganzen nicht nur so als Freundeskreis, sondern wirklich organisiert anschließen. Es gibt bei uns gab es die Mittellande, das war ein Zusammenschluss von, ich glaube, 15 oder 20 Vereinen, wo jeder ein kleines Land spielte und zusammen bildete man die Mittellande, was eigentlich dann Europa war. Da gab es also auch einen Fantasy-Trupp, der so mehr Burgund spielte. Wir waren die Sonneninsel, sprich wir haben so ein bisschen Richtung Mallorca gespielt, aber nur als Location. Da gab es dann auch Länder im Osten, das waren dann schon mehr so Richtung Bulgarien gehend, die dann auch versuchten, dieses Setting dann rüberzubringen. Und dadurch gab es einen riesen Zusammenschluss, halt die Mittellandkampagne. Aber im Internet LARP-Kalender, LARP-Events, wer direkt ins Große einsteigen will, es gibt die großen Events der Firma Mythodea. Und also wie von Mythos und dann Mythodea und deren größtes ist jeden Sommer das Drachenfest. Und da treffen sich dann mal eben so 6.000 bis 8.000 Leute. Und dann geht's richtig rund. Da kann es dann auch nachts passieren, dass auf einmal 500 Orks aus dem Wald kommen und das ganze Lager überretten und sowas. Also das ist auch das wird auch ein Jahr geplant, um dann eine Woche Riesen-Action zu haben.
Also das finde ich wirklich geil. Aber für Leute, die sagen, boah, Real Life vielleicht noch nicht, dann so Tabletop-Geschichten.
Ja, Tabletop, Pen and Paper, also ich persönlich bin kein Freund von World of Warcraft oder diesen ganzen digitalen Sachen. Es ist zwar eine tolle Grafik, aber ich habe die Grafik lieber im Kopf. Also wenn man dann am Tisch sitzt weil man einfach mit ein paar Freunden zusammensitzt, man muss zusammensitzen, also wir haben es online während Corona probiert, war nicht ganz so schön. Es fehlt dieses gemeinsame, so, jetzt bestellen wir Pizza und mach mal die Chips auf und wer kriegt Cola? Wer trinkt Wasser? Also dieses Gemeinschaftserlebnis. Dann hast du dann deinen Spielmeister bzw. deinen Dungeon Master, der dann sagt, so, wie ihr euch sicher nicht erinnern könnt, was habt ihr letzte Woche gemacht? Und ja, wir haben doch hier und da und dort und dann geht's los. Dann hast du dein Blatt mit deinem Charakter und deinen Werten und Würfeln und dann ja spielst du drauf los und erlebst dein Abenteuer. Und das größte Abenteuer, an das ich mich erinnern kann, das war beim Schwarzen Auge. Da haben wir, also es ist 15 Jahre her bestimmt, eher 20 Jahre, da haben wir eine Kampagne gespielt, jede Woche 3 Stunden. Und wir haben die gespielt und waren nach 3 Jahren durch. Eine Geschichte über 3 Jahre, jede Woche 3 Stunden. Da hast du ein komplettes anderes Leben durchgespielt. Das war irre. Und das war in Form einer kompletten Weltumsegelung auf dieser anderen Welt. Wir waren Weltenforscher.
Ey, ohne Scheiß, ich glaube, dass das total gut ist, um Fantasie mal wieder anzuregen. Ja. Also es ist ja nicht umsonst Fantasy-Bereich, ist ja klar. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass durch unsere Digitalisierung, durch Social Media, durch Movies und Serien, die ja alle irgendwie irgendwelche Bücher verfilmen. Und ich bin selber jemand, der kaum liest und manchmal Angst hat, dass seine Fantasie verloren gegangen ist, die ich als Kind hatte. Ja. Ich glaube, dass das in uns abstirbt durch moderne Medien oder durch zu viel Medienkonsum. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ziemlich gute Sache sein kann, um das wieder zu fördern.
Durchaus. Also es ist allein schon witzig, wenn du dann jemanden vor dir hast, der ungefähr deine Statur oder meine Statur hat, ja, der mit am Tisch sitzt und dann eine 1,50 Meter, 45 Kilo Elfe weiblich spielt. Ja, das heißt, so wie wir gucken uns an, der so, ich bin eine kleine Elf, ich kann zaubern. Und dann das Ganze trotzdem ernst durchzuziehen, ist schon krass.
Ganz ehrlich, ich würde mich fragen, ob ich irgendwie ein Flashback habe und irgendwas von früher noch kickt.
Ja.
Aber das ist ganz kurz noch eine Sache vielleicht. Gibt es auf solchen Events, also auf diesen In-Time-Geschichten, ja, Substanzen? Wird da konsumiert?
Also ich weiß, dass öfters natürlich eine Bon rumgereicht wird, aber da ist dann halt normal der Fruchttabak drin mit den Fruchtsubstanzen. Ich habe das ein oder andere Mal auch einen Joint gesehen und es wird natürlich durchaus sehr viel Alkohol im Bereich von Bier oder auch von Whisky getrunken. Also Whisky ist da immer ganz weit vorne noch vor Rum. Rum ist dann immer die Piratenabteilung, die Leute, die dann hier Jack Sparrow spielen und so, die sind aber nur wenig da. Aber auch ich trinke an so einem Wochenende mehr als sonst. Es ist halt dann auch, ja, ich will nicht sagen Gruppenzwang, aber es macht Spaß, ne? Es gehört dazu. Du musst nicht mitmachen, aber harte Substanzen, ne, wüsste ich jetzt nicht, habe ich noch nie mitbekommen.
Okay. Ja, Alkohol ist ja eigentlich, also ist ja schon eine ziemlich harte Substanz.
Ja, eben. Also es macht doch keinen Spaß, wenn du einen hast, der richtig gut spielt und der nach dem 6. Bier auf einmal anfängt zu randalieren. Das macht dann auch keinen Spaß mehr, ne?
Okay. Also ich wollte heute diese Episode mit dir in 2 Teile teilen. Und ich glaube, den Teil, den haben wir schon ganz gut abgedeckt. Jetzt lass uns mal schauen, dass dieses alte Vertrieblerleben ist ja vorbei. Wie das geendet ist, das hört ihr euch am besten im GJH-Podcast an.
Ja.
Und dann hast du aber irgendwann gesagt, hey, hier soziale Arbeit. Wie bist du denn da reingekommen? Da wächst man ja nicht, also man steht ja nicht morgens auf und sagt, yo, ich leite heute eine Einrichtung.
Nee, das war auch eine ganz schräge Story. muss ich ein bisschen auch nicht schön ausholen. Meine Frau und ich haben vor 8,5 Jahren unsere Tochter verloren. Und sowohl meine Frau als auch ich sind danach natürlich auch in therapeutische Behandlung gegangen, ohne Frage. Das ging gar nicht anders, weil das kriegst du sonst nicht verarbeitet. Und damals war halt schon dieser ganze Druck und es hat mir auch einfach keinen Spaß mehr gemacht, die Leute im Versicherungsbereich zu verarschen, weil du arbeitest ja mit, du verkaufst eine vermeintliche Leistung, Schrägstrich Sicherheit, Schrägstrich irgendwas an Hilfe gegen eine Angst. Du verkaufst mit Angst. Was wäre, wenn Ihnen morgen das passiert? Das kann man ziemlich cool rüberbringen. Das sind die coolen Vertriebler, die aber auch abzocken und dir jeden Scheiß verkaufen und auch mit Druck arbeiten. Komm, jetzt bin ich hier, unterschreib mir hier sonst und so weiter. Aber, und das sagen rückwirkend alle, die mich in der Zeit gekannt haben, du warst zu nett für den Job. Ich wollte halt ehrlich verkaufen, aber ehrlich bringt nicht den Umsatz. So, dann bin ich darüber auch noch krank geworden. Das heißt, ich hatte eine schwere Gallen-OP und dann sitze ich da so im Krankenhaus und denke mir die ganze Scheiße, ich bin hier gerade verheiratet und so, das geht doch alles nicht mehr. Und habe meine Tochter verloren, weil ich will noch Familie haben. Ja, was bringt das, wenn du bald nicht mehr da bist? Macht ja keinen Spaß mehr. Hab mir dann einen Jobtrainer gesucht, der dann mich, da wo ich einen Termin bekommen habe, der hat mich ein paar Stunden mal so auf links gedreht, was ich für ein Mensch bin im Berufsleben. Und mit einem ganz interessanten Ding, der hat nämlich nachher über so einen Auswahlverfahren rausgefunden, was sind die drei Motivatoren, mit denen ich morgens aufstehe. Weil das ist das, was mich antreibt. Und wenn mein Job diese Motivatoren hat, dann ist es egal, welcher Job das ist. Dann macht der mir Spaß. Und bei mir war es Verantwortung, Kreativität und Menschen. Und Verantwortung und Kreativität hast du in der Versicherung nicht. Da hast du nur die Menschen.
Ja, voll.
Fehlte was, ne?
Ey, das ist spannend, wo du das gerade sagst, ne? Weil wenn ich habe gerade mal ganz kurz ADHS Kicks in meine gesamte berufliche Laufbahn durchgegangen und auch immer wieder feinjustiert, ne? Menschen waren immer dabei. Im Vertrieb, in der Fotografie, in der Grafik, da war es eher die Kreativität.
Ja.
Und am Ende ist daraus geworden, dass ich mich einfach gerne mit Menschen unterhalte, so wie wir beide das jetzt tun.
Genau.
Und damit einen Mehrwert für andere liefere. Und das ist total spannend, was für Motivatoren da dabei sein können.
Ja. Und das war halt das Interessante. Es ging nicht um den Job, sondern was muss der Job mir bringen? Und daraufhin habe ich angefangen zu suchen und war natürlich damals auch noch in therapeutischer Behandlung und dann durch viele Umwege habe ich dann einen anderen Therapeuten kennengelernt, nebenher, mehr oder weniger, und dem das auch erzählt, meine Leidensgeschichte oder meine Werdegang und so, und dann guckt er mich an und meinte, und wir suchen gerade einen Job? Ja, wieso? Ja, bewerben sich bei mir. Ich habe eine Firma, betreutes Wohnen, ich habe zwar hier meine Patienten und ich bin auch Psychotherapeut, zugelassener, alles, aber ich bräuchte für meine Firma einen neuen Geschäftsführer. Bewerben Sie sich mal. Also auf völligen Zufällen, weil ich habe auch so einen Leitspruch, der heißt doch, der Zufall bringt dich dahin, wo die Absicht noch nicht mal den Weg hinkennt. Ja, ich hätte ja mit Absicht niemals hier reingerutscht, wäre ich hier nie reingerutscht. Aber dieser Zufall, ich habe mich auch gegen 4 oder 5 andere Mitbewerber wohl durchgesetzt, was ich im Nachhinein mitbekommen habe. Und ein Jahr später habe ich ihn gefragt, was war's? Wieso ich? Als man mal so beim Käffchen dann gemütlich zusammensaß. Und da sagt er, ja, sie haben Qualifikationen, die man für diesen Job braucht, die aber in keinen Lebenslauf reinpassen. Nämlich, du hast die Erfahrung von 16.000 Kunden. Lebenserfahrung, Menschenkenntnis. Du kannst quatschen, du kannst freundlich verhandeln, also nett jemanden in den Arsch treten. Wenn es hier der übergeordnete Träger ist, sei es die gesetzlichen Betreuer, sei es Anwälte, sei es irgendwas, was nicht läuft. Ich ruf an, ich schmier den dermaßen die Schokolade um den Mund, aber dreht sie trotzdem, mach voran, ich will was von dir. Bis hin zu einem sehr analytischen Denken, das heißt, ich sehe das Problem mit der Lösung schon und gehe rückwärts, was muss ich für einen Weg einschlagen, um diese Lösung zu erreichen. Ich bin also auch sehr schnell bei einer Lösung und dann lege ich auch los und mache. Und fange nicht irgendwie an und verzettel mich nach links und rechts, dann hängst du ja irgendwann wieder im Labyrinth drin. Und diese ganzen Fähigkeiten, die kannst du natürlich nicht in den Lebenslauf reinschreiben. So, ja, ich kann gut analytisch denken, ich kann auch gut Zahlen überschaubar, ich kann verhandeln, ich habe Menschenkenntnis. Das packst du ja nicht in einen Lebenslauf rein unter die normalen Fähigkeiten. Aber es ist das, was ich hier jeden Tag brauche. Das macht 90% von meinem Job aus, ne?
Voll. Und das schreibst du aber nicht in deinen Lebenslauf rein, weil man also ganz komisch beigebracht kriegt, wie ein Lebenslauf auszusehen hat.
Ja, ja.
Ey, ganz ehrlich, mir ist es mittlerweile egal. Wenn ich mich nochmal bewerben würde, würde ich sagen, ey, ich würde sogar reinschreiben, dass ich eine fette Substanzgebrauchsstörung hatte, dadurch aber das gelernt habe, das lernst du nirgendwo anders.
Richtig.
Okay. Wow.
So. Und meine Frau war ja sowieso schon im Bereich tätig. Meine Frau ist Diplom-Sozialpädagogin, hat da auch schon, bevor wir uns kennengelernt hatten, auch schon viele, viele Jahre im Kindergarten mit integrativem Anteil gearbeitet. Und jetzt arbeiten wir auf derselben Ebene. Ne? Und das ist dann manchmal sogar viel schöner, weil das Denken zwar immer noch sehr unterschiedlich ist, aber man sich besser über dieselben Themen manchmal auch unterhalten kann. Weil über Versicherungen wollte sie sich nie unterhalten.
Ach. Ja, aber du kannst es besser verstehen.
Ja, interessanter kleiner Gag noch nebenher. Mein Sohn hat natürlich gestern Abend gefragt, oh, du bist morgen beim Roman, ne? Dann wollte er das alles nochmal wissen, auch mit letzte Woche bei GJH und so. Und dann waren wir beim Thema Versicherung. Und mein Sohn, der wird jetzt, in 2 Monaten wird der 12. Und dann habe ich gestern Abend eine Stunde mit dem zusammengesetzt und versucht, dem das Prinzip einer Versicherung überhaupt mal zu erklären. Von wegen so die Lagegemeinschaft, alle zahlen ein für den Schaden des Einzelnen. Also auch so mit Beispielen, wenn in deiner Schule jetzt alle 50 Cent einzahlen, falls ein Ranzen kaputt geht und der eine, der den Ranzen kaputt hat, der kriegt dann 300 Euro. Die anderen nix, weil die haben ja keinen Schaden und so. Und dann sagt er, und das war echt schwer, der 12-Jährige, der hat das überhaupt nicht so, boah, warum macht man das? Okay, und aber wieso kriegen dann keine Leute Geld zurück und warum muss man so viel bezahlen? Aber der große Schaden ist natürlich auch doof, aber wenn du das sowas verkaufen musst, du verkaufst ja Angst und verkaufst ja Schrecken und so, mache ich genau das. Also er hat es gestern so, ich sag mal so 80% habe ich ihm versucht, hat er glaube ich mitbekommen, aber er fand es im Endeffekt nur, nee, das was du jetzt machst, du hilfst Leuten, das ist schöner.
Ey, und er hat recht.
Ja, natürlich.
Kinder sehen die Welt einfach noch viel, also klar, Versicherung, leider brauchst einige Versicherungen.
Natürlich brauchst du die.
Ohne manche kannst du nicht. Aber
nein. Also wer sich ein Haus kauft und das Haus nicht versichert, der handelt nicht nur grob fahrlässig, der handelt gegen alle Logik. Ja. Aber deshalb hast du ja trotzdem nicht gerne den Versicherungsfuzzi zu Hause, der sagt, hey, pass mal auf, ich mache dir hier die beste Hausversicherung aller Zeiten.
Und haben sie schon eine BU?
Ja, wo ich gerade da bin. Zahnzusatzversicherung, was macht der Hund? Und so weiter, ne?
Genau, also lass uns da nicht so tief reingehen, weil da haben wir viel drüber geredet bei GJH. Wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag aus? Also was macht ein Geschäftsführer von einem betreuten Wohnen?
Ich gucke, dass das Geld reinkommt. Das ist natürlich das Wichtigste.
Also du bist ein Manager für die Einrichtung.
Ich bin ein Manager für die Einrichtung. Das heißt, wir haben hier ich bin hier in Köln ansässig. Der übergeordnete Träger ist der Landschaftsverband Rheinland. Und der wiederum ist durch das Bundesteilhabegesetz dazu verpflichtet, uns Gelder zu zahlen für Leistungen, die wir erbringen. Also wir sind ein Dienstleister. Die müssen allerdings prüfen, inwieweit diese Dienste gerechtfertigt sind. Das heißt, für jeden unserer Klienten wird ein individueller Hilfeplan erstellt. Der wird eingereicht und abgesegnet. Das heißt, der Klient bekommt nur 1,5 Stunden, der nächste aber 4, weil sein soziales Problem viel größer ist oder weil da viel mehr aufgekommen ist von die haben Sozialphobien, die können nicht mehr alleine mit der U-Bahn fahren, die haben Schulden, die haben natürlich auch Drogenprobleme, Alkoholprobleme, Psychoprobleme, also alles, was du dir vorstellen kannst am Rand der Gesellschaft. Und ich muss halt dafür gucken, dass wir immer genug Klienten haben. Das heißt, ich bin auch oft das werbetechnisch unterwegs, dass ich unseren Google-Auftritt mal überarbeite oder hier bei entsprechenden Institutionen wie gesetzlichen Vertretern oder sowas anrufe und sage, habt ihr noch einen? Wir haben wieder mal einen Platz frei. Ich muss natürlich auch gucken, dass wir genug Mitarbeiter haben, weil die Fluktuation ist auch relativ hoch, muss ich leider auch sagen. Das liegt aber auch daran, dass du hast Faktoren drin wie, ja, ich habe mich verliebt, ich ziehe nach Berlin. Ein Kollege von mir, der wohnt jetzt bei dir irgendwo da. oder das einer auch sagt, so, ich habe jetzt mein Studium nebenher jetzt als Therapeut, Psychotherapeut werde, ich mache jetzt eine Praxis auf. Natürlich lässt du die Leute gehen, ist ja auch toll. Ich habe nur dann ein Problem, oh, jetzt brauche ich Ersatz, ne? Weil unsere Klienten müssen ja weiter betreut werden. Das heißt, ich muss immer gucken.
Ist das Pflege?
Nee, es zählt unter Begleitung, also im Gröbsten, weil wir pflegen nicht, sondern wir helfen bei den Alltagssituationen von, pass mal auf, ja, der Stapel Briefe da, der ist giftig und leuchtet grün und beißt. Ich gebe dir jetzt mal einen Brieföffner, du machst den ersten auf und dann lesen wir den gemeinsam und dann sage ich dir, wo du unterschreiben musst. Ja. Oder ich bringe dir bei, wieder mit der U-Bahn zu fahren oder wie du deine Unterlagen ordnest oder wir gehen zusammen, ich begleite dich zum Arzt, wir gehen zusammen zur Schuldnerberatung, weil wir auch Leute haben, die mal eben 5 Handyverträge haben und 2000 Euro Schulden mit Handys oder Leute, die hier dauernd schwarz fahren und natürlich dann irgendwann vorm Gericht landen, weil sie zum 7. Mal beim Schwarzfahren erwischt worden sind und dann schon fast in Beuge haften müssen. All solche Sachen, es wird jeden Tag was anderes.
Okay, da sind wir gerade viele Sachen dabei. Was hältst du von Freiheitsersatzstrafe?
Was für ein Quatsch. Das ändert das Problem ja nicht.
Danke. Genau. Also, keiner will sagen, Leute, geht raus, schwarz, fahrt schwarz.
Nein, ne? Das nicht.
Aber du kannst, aber arme, statistisch gesehen sind das arme Leute,
die sich
Tickets einfach nicht leisten können und die dann wegzusperren, davon werden die auch nicht reicher.
Nee, die kommen raus und sind dann montags bei uns in der ersten Stunde wieder hier. Wir bist denn hergekommen? Wir schwarz gefahren? Ja. Als ob super Effekt.
10 Kilometer laufen zu euch. Also was glauben denn die Leute? Okay. Also Konsumproblematiken, psychische Erkrankungen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich, also da brauchst du schon ein sehr individuelles Anforderungsprofil. Und ist das nicht auch, also wie stressig ist das für dich?
Ich habe ja mit den Klienten relativ wenig zu tun. Das heißt, ich gucke, dass wir neue reinkriegen. Wenn die hier anrufen, dann mache ich ein Erstgespräch. Das übernimmt auch manchmal ein Kollege. Ich gucke dann, wo würde der Klient vielleicht hinpassen, mit welchem Kollegen der sich dann gut vertragen könnte. Ich führe hier auch die Krisengespräche, falls es mal knallt zwischen Klient und Betreuer. Deshalb bin ich relativ entspannt. Ich bin auch den ganzen Tag hier auch im Büro. Also ja, okay. In dem hier. Wir sind auch gerade hier im Büro. Es ist natürlich stressig, wenn du dann auf einmal so Sachen wie uns das letztes Jahr nämlich passiert, da hat uns ein Klient nicht die Wahrheit gesagt, er hatte geerbt und ab einem gewissen Erbbetrag fällst du aus dem Muster raus. Dann zahlt natürlich dieser ganze Sozialverband dahinter nichts mehr oder sagt, ab hier ist Schicht. So, den hatten wir aber schon mehrere Monate betreut und zwar in Form von einer größeren vierstelligen Summe. Wir waren fast fünfstellig. So, und dann kommt raus, der hat uns betreut, die Maßnahme wurde sofort gestrichen und uns rückwirkend abgewickelt. Und dann hast du auf einmal in der Monatsabrechnung mal einen fast fünfstelligen Betrag, der fehlt. Da geht ja auch die Düse als Geschäftsführer. Wo kriege ich jetzt die Kohle so schnell wieder rein? Was können wir tun? Das heißt, ich habe nachher dem Klienten sogar einen Gerichtsvollzieher auf den Hals gehetzt, von wegen, du schuldest uns das Geld. Du hast eine Falschaussage gemacht und jetzt gib uns das Geld. Und dann wird es anstrengend. Ne?
Wollte gerade sagen, das heißt, also wenn man das jetzt erstmal so hört, klingt das ja schon ziemlich hart, aber am Ende ist es ein Vertragsbruch
unter
Erwachsenen.
Ja.
Und das heißt, dein Job hat auch unangenehme Komponenten.
Oh ja. Ja, bis hin zu auch, dass man mal den einen oder anderen Kollegen auch entlassen muss, wo man sagt, so, war nett, aber nicht mehr hier. Auch das sind die Tage, wo mein Job nicht ganz so schön ist.
Was hat das so für Gründe? Sind das so denn der Umgang mit den zu Betreuenden oder ist das?
Es gab verschiedene Gründe. Es gab den Umgang mit den zu Betreuenden. Wir hatten auch schon mal jemanden, wo es einfach fachlich überhaupt nicht passte. Wir mussten mehr nacharbeiten an seinen Protokollen, als der Zeit für seine Protokolle investiert hat. Das heißt, wir haben hier richtig noch fast einen abstellen müssen, der nur seine Protokolle kontrolliert. Dann erwirtschaftest du natürlich kein Geld mit, wenn du das, was du gerade erwirtschaftest, sofort wieder woanders rausgeben musst. Ja, wir hatten auch jemand, der sich an unsere internen Vorgaben nicht gehalten hat. Das heißt, wir haben als interne Vorgabe bitte mit den Klienten siezen, professioneller Abstand. Und dieser Mitarbeiter hat auf Teufel komm raus jeden Klienten geduzt. So, was natürlich dann zu komischen Situationen führt, weil du weißt es aus dem Vertrieb wahrscheinlich auch oder allgemein auch, es ist leichter zu sagen du A als sie A. Und gerade diese Klienten, die wir haben, die ja so eine gewisse Bauernschleue dann auch manchmal besitzen, wissen genau, an welchen Schrauben die dich kriegen können. Und dann gibt's Stress. Und wenn der Stress dann sogar auf die ganze Firma übergreift, dann muss ich manchmal dann auch den Stecker ziehen und sagen, entweder du hörst jetzt sofort auf oder das war's. Und wenn es nicht aufhört, dann war's das leider auch. Okay, also ich habe hier auch schon 4 Leute kündigen müssen in den letzten 6 Jahren.
Und jetzt bist du ja aber eine totale Frohnatur, so wie ich dich kennengelernt habe. Und bist eigentlich auch jemand, der also es macht jedenfalls den Anschein, als wenn du sehr harmoniebedürftig bist. Was macht denn das mit so einem, also bist du der Typ, der Menschen entlässt? Wie geht's dir danach? Was macht das mit dir? Oh, da hat's mal gerade ganz kurz gehackt und ihr seht es schon. Ich habe ein anderes T-Shirt an.
Ich auch.
Ja. Stimmt, du auch. Oh Gott, bester Gastgeber der Welt. Wir hatten gestern technische Probleme und machen deswegen heute weiter. Mhm. Und Hago, schön, dass wir uns wieder sehen. Wir waren gestern bei der Frage, also du hast gesagt, du musst ab und zu mal auch ein paar Leute entlassen und ich habe dich gefragt, wie du das mit dir vereinbarst, weil du ja eigentlich total die Frohnatur bist und was das mit dir macht.
Tja, was macht das mit mir? Es ist natürlich als Geschäftsführer auch manchmal zwingend notwendig, Entscheidungen einfach für die Firma zu treffen. Und das sind zwar keine schönen Tage, aber die müssen halt einfach gemacht werden. Und dann sehe ich wirklich nur, was ist schädlich für die Firma, was ist vorteilhaft für die Firma. Und ja, da muss man sich halt manchmal auch trennen mit Glück für den anderen, dass man auch sagt, so, es tut mir leid, versuchen Sie es woanders, aber hier werden Sie nicht bleiben können. Man muss es halt tun.
Okay. Und man muss es halt tun, ja klar, muss gemacht werden. Nur mir ist halt immer wichtig, wie geht's dem Menschen dahinter? Und deswegen frage ich dich, was das mit dir macht. Weil du bist ja der Geschichtenerzähler, du bist eine Frohnatur, du hast dich gegen Vertrieb entschieden, für Menschlichkeit entschieden, für den sozialen Beruf. Und dann musst du halt ab und zu diese unangenehmen Dinge tun. So. Und was macht das mit Menschen, Hagel?
An dem Tag bin ich scheiße drauf. Das macht natürlich was mit mir, weil ich jemand anders in die neue Jobsuche entlassen muss. Aber es ist ja auch immer eine Vorgeschichte. Ich entlasse ja nicht von heute auf morgen jemanden, sondern da ist ja vorher was passiert, da haben wir Chancen gegeben. Da sind Dinge aufgefallen, wie auch immer. Und wenn das dann Überhand nimmt, bis wir diese Entscheidung treffen müssen, hat sich da entsprechend auch schon eine gewisse Mauer aufgebaut, wo ich dann einfach sage, am Tag selber ist es einfach nur, ja, jetzt ist doof, aber es muss gemacht werden. Die Tage sind nicht schön, keine Frage. Da habe ich auch schlechte Laune, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, da kriege ich auch mal Kopfschmerzen oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann da sitze, oh Mann, scheiß Tag, sondern weil ich im Vorfeld mich da schon gut abgegrenzt habe, dadurch, dass es eine Vorgeschichte ja immer gibt. Ist ja keine Ad-Hoc-Entscheidung.
Total, total. Da bin ich auch bei dir. Das ist auch gut, dass du diese zweite Perspektive mit reinbringst. Viele Angestellte merken das ja auch und dieser schöne Begriff der innerlichen Kündigung, der ist ja ganz oft, also bei mir war der schon ganz oft vorhanden, bevor ich dann irgendwann gesagt habe, hey Leute, jetzt ist hier eine Schwelle erreicht, ich habe keine Lust mehr hier zu arbeiten.
Genau.
Das kann ja auch andersrum genauso passieren. Also
die Medaille. Du warst ja auch im Vertrieb tätig, von daher kenne ich das Gefühl.
Ja, ist krass, ne? Und wie Geld denn einen doch schon länger, länger noch da hält, wo man eigentlich weiß, hier will ich nie sein.
Genau.
Ey, das ist doch ein ganz, ganz toller Überblick, den du uns da bisher gegeben hast. Wie sieht's denn für dich in der Zukunft aus? Was hast du vor? Welche Denkanstöße? Also du hast ja schon gesagt, JH hat ein bisschen was mit dir gemacht und ein, zwei Fragen haben so ein bisschen was mit dir gemacht. Wo soll genau. die Reise neben deinem eigenen YouTube-Kanal, von dem du ja schon erzählt hast, hingehen?
Ich plane mein viertes Kickstarter-Projekt, beziehungsweise mein viertes und fünftes. Hat natürlich auch wieder mit Würfeln zu tun. Da haben wir gerade die ersten Prototypen aus China und weil die da auch ihr Chinese New Year haben, verzögert sich gerade alles etwas. Aber da wird der nächste erfolgreich. Also ich habe schon 3 oder 4 Kickstarter schon erfolgreich durchgezogen. Das wird jetzt der nächste, beziehungsweise ich plane schon am 2. Ich werde dieses Jahr auch mal wieder auf ein Lab gehen. Da werde ich dann wahrscheinlich meinen Sohn das erste Mal auch mitnehmen. Also das auch mal wieder machen. Ich habe mir eine neue Gruppe gesucht, weil das mit der alten nicht mehr ganz so funktionierte. Zumindest für das, was ich gerne hätte. Mhm. Natürlich der YouTube-Kanal ist in Planung. Ich werde dieses Jahr hier in der Firma 2 neue Leute einstellen. Wir brauchen ganz dringend Leute. Auch das wird wieder spannend, geeignete Leute zu finden. Weil wo die Anfrage... Wir sitzen mitten in Köln, in der Ehrenstraße. Und das wird spannend auch wieder, klar, mit Auswahlverfahren und so weiter. Ich habe noch vor, zu Hause mit meiner Frau, wir werden noch ein bisschen das Haus umbauen und den Garten um. Also wenn ich jetzt gucke, dann habe ich genug zu tun bis Ende des Jahres. Das Wort Langeweile kenne ich nicht. Ich kenne höchstens so, jetzt muss ich mich auch mal ein bisschen zurücknehmen, sonst wird es ein bisschen zu viel. Aber du kennst das wahrscheinlich auch, den inneren Trieb, ich hab da was und dieses Getriebene, das kenne ich von mir, seit ich, ich sag mal, seit der Pubertät oder sowas. Immer Ideen, immer voran und was Neues und gucken, was geht. Wobei es ja noch Tage gibt, da habe ich keinen Bock, aber dann ist der Kopf ja trotzdem, oh Mann, ich hab da was, ne?
Ich finde es total spannend. Also seitdem wir uns kennen und du so erzählt hast, ist in mir drin so ein bisschen, das habe ich noch nie ausgesprochen, mache ich jetzt zum Ende hin und gib dir wieder was zum Denken mit. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, vielleicht ist ja da, und das ist auch überhaupt gar nichts Schlimmes, vielleicht ist ja da eine ADHS da, weil das ist oft dieses Getriebene, dieses Unruhige, dieses ein Projekt, noch ein Projekt, noch ein Projekt, das machen. Also das ADHS ist eine Superkraft, kann auch dann irgendwie mal sehr zu ausgelaugten Phasen führen. Und das heißt auch nicht, natürlich, dass du das hast, nur weil ich es denke.
Also ich habe mich jetzt noch nicht testen lassen. Bei unseren Kindern ist es so. Da ist es auch bestätigt. Ich kenne auch viele Erwachsene mit Erwachsenen-ADHS, habe ich mittlerweile auch kennengelernt. Aber wenn ich die vergleiche mit mir, ich kriege diese Unruhe ja auch kontrolliert. Ob das jetzt dann auch noch ADHS ist oder ob ich damit gelernt habe, umzugehen, keine Ahnung. Bei mir ist es einfach, ich sag von mir, ich bin ein Creative Mind. Und das ist halt gar nicht mal dieses Getriebene, sondern immer diese neuen Ideen. Und lass uns einfach mal was ausprobieren. So wie ich dir ja schon sagte oder euch dann sagte bei GJH, mein Leitspruch ist vom Gustav Mahler, Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Ja, immer diese Begeisterung und dieses, wow, ich hab da was und das finde ich jetzt toll, und sei es eine neue Musikband, sei es ein neues Buch, ein neuer Film, eine neue Serie oder einfach was Neues irgendwo im Internet gesehen, so, ey, das will ich einfach mal ausprobieren. Und das wäre dann in dem so mein Getriebenes oder meine Unruhe, aber es ist mehr dieses, sich für vieles begeistern und neugierig durch die Welt gehen.
Das ist so ein Ding, was, naja, ich will nicht sagen, dass es abhanden gekommen ist, aber es gibt so Sachen, die wir so ein bisschen weniger lernen. Kreativität gehört da ganz klar zu. Da haben wir auch sehr intensiv drüber gesprochen, was die Medienwelt mit unserer Kreativität anrichtet. Aber ich finde auch, da gehört die Debattenkultur komplett dazu, weil ich habe das Gefühl, dass durch Social Media getrieben, gerade auch in den letzten 10 Jahren, dass Leute verlernt haben, zu diskutieren und das nicht als Angriff zu sehen.
Mehr subjektiven Ebene und konstruktive Kritik als auf dieser objektiven Ebene, dass man nur, wenn man sagt, hey du, nicht direkt zurückkommt, ey, was willst du? Sondern so, ich wollte mit dir reden, ja. Und gar nicht mal unbedingt das Problem bis zum Ende totreiten, sondern wir müssen eine Lösung finden. Also ich bin auch so ein lösungsorientierter Mensch. Das Problem habe ich ja schon. Warum wollte ich noch lange über das Problem reden? Also für mich ist das völlige Zeitverschwendung, wenn ich im Kopf schon eine Idee habe für die Lösung.
Ja, absolut, absolut. Und dann ist es aber so mühsam, wenn Leute, also man wird schnell auf die Seite des Gegners gestellt. Aber das ist mir einfach zu einfach. Es ist mir einfach zu einfach, denn unser Leben ist viel komplexer und deswegen müssen wir auch wieder mehr miteinander reden. Und das ist auch der Grund, warum ich dich heute hierher geholt habe, beziehungsweise wir gesagt haben, hey, wir sprechen miteinander, weil auch Konsumstörungen, Überkompensationsmechanismen sind viel komplexer, als es aktuell dargestellt wird.
Absolut. Also guck mal, ich habe zwei Therapien hinter mir. Ich habe einen Burnout hinter mir und so weiter. Aber die Idee, dass Live-Rollenspiel und Rollenspiel Überkompensation für den Druck ist, den hast du mir jetzt gebracht, ja? Was einfach, weil man drüber geredet hat. Und auf einmal kriegst du einen neuen Gedankenimpuls.
Total. Und das muss auch nie was, es muss ja nichts Schlechtes sein. Nein, Kompensation ist normal. Überkompensation bis zu einem gewissen Grad auch. Wir müssen alle nur aufpassen. Und auch das hast du heute als Perspektive mit reingeworfen. Es gibt auch Leute, die verlieren sich in den Labs.
Natürlich. Ja, und ganz erschreckend zum Teil, wo ich sage, Junge, vielleicht solltest du dich da mal mit jemand anders drüber reden. Ne?
Hagü, mein Lieber, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Gibt es noch was, wo du sagst, hey, perfekt. Voll ganz an. Gibt es noch was, wo du sagst, hey, das ist mir super wichtig, da will ich noch hin?
Ja. Ich möchte wissen, was das Tattoo auf deinem Arm bedeutet.
Ey, das ist jetzt das dritte Mal, dass du und ich vergesse es jedes Mal wieder. Also, wir sprechen über ein Tattoo auf meinem linken Unterarm, da steht ein Zahlencode. Ja. Und der ist aus dem Film In Time. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, mit Justin Timberlake.
Ach ja, doch, doch. Wo man die Lebenszeit kaufen konnte.
Richtig. Das Konzept Lebenszeit ist gleich Wirtschaftskraft. Mhm. Und das hat mich so fasziniert und gleichzeitig hat es mich so angesprochen, weil er kommt ja aus armen Verhältnissen und die leben von Tag zu Tag im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Und ich komme auch aus Verhältnissen, wo es nicht so mit Geld ist, ne? Ja. Und deswegen habe ich mir das stechen lassen und auf meinem Arm stehen 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Also nach dem Motto, mein letzter Tag hat seit einer Sekunde angefangen. Ich kann auch ganz viel machen.
Ja, du weißt, es gibt ja nur, was sagte der Dalai Lama irgendwas von wegen, krieg's nicht ganz hin. Es gibt nur einen Tag, an dem du was tun kannst. Und das ist heute.
Ja.
Nicht gestern, nicht morgen, heute kannst du was machen.
Genau.
Und der Mann ist nicht blöd.
auf jeden Fall ist es das, ja. Das hat mich so fasziniert. Das fand ich, na, dieses Carpe Diem lassen sich ja ganz, ist eigentlich Carpe Diem in cool.
Mhm. schön.
Und wenn wir da auf unsere Gesellschaft gucken, auf unsere Probleme gucken, die wir auch in diesem doch noch recht reichen Land Deutschland haben, dann muss man auch dahin gucken. Es gibt Leute, die leben von Tag zu Tag. Es gibt Leute, die erleben Armut. Es gibt Leute, die leben auf der Straße. Du weißt es selbst, du arbeitest mit Menschen, die ähnliche Problematiken haben. Ja. Und es kann so schnell gehen. Und dieses Tattoo soll mich immer daran erinnern, hey, ich habe noch einen Tag.
Mhm. Prima. Die Idee finde ich gut.
Hat dein Sohn dich das, hast du mir gesagt, dass dein Sohn das wissen wollte oder war das von dir?
Das war von mir. Ich habe das die ganze Zeit bei dir gesehen letzte Woche und dann so,
ja, ich war im Knast. Das sagen auch viele. Ja. Aber da sind die Nummern kleiner, Leute.
Ja, ja, genau. Meistens nur vierstellig oder so, genau.
Bist du tätowiert?
Ja, ich habe ein Tattoo. Ganz interessant, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich habe es ja kurz erwähnt, ich habe meine Tochter bei mir.
Ach cool. Also wir sehen den linken, für die, die das nur hören, den linken Oberarm, die Schulter, die linke Schulter, das ist ein Diamant mit dem Namen deiner Tochter.
Genau, meine Tochter sollte Gemma heißen und Gemma ist italienisch für Edelstein. Ja, also deshalb auch, der Name ist das Bild. Und wie ich ja schon sagte, wir haben unsere Tochter verloren und deshalb gibt's nur einen Geburtstag. Und ich sag dann immer ein bisschen sarkastisch, ich habe den Vorteil, meine Tochter wird niemals ankommen und sagen, Papa, du bist peinlich. Aber ich habe sie trotzdem immer bei mir.
Ach Mensch, ey, wir beide fühlen das jetzt hier ein bisschen extremer als ihr, die das hier gerade alles denken so, hä? Hört euch bitte den GJH-Podcast an, wo Hagü zu Gast ist oder sein wird. Ja. Und da könnt ihr euch das dann zusammenreimen, wie ganz viele andere Stellen an dieser Episode auch. Ist mir ganz wichtig, dass wir hier nicht alles nochmal besprechen, obwohl es genauso wichtig wäre. Aber warum sollen wir nicht Werbung für den anderen Podcast noch mitmachen?
Nein, nein, nein. Das ist ja cool. Cross-Promo.
Cross-Promo. Ja, also Tattoo besprochen, soziale Arbeit. Du hast einiges an Projekten. Im Übrigen, wir haben über die Würfel kaum gesprochen. Das können wir jetzt gerne noch mal ein paar Minuten machen. Du hattest beim letzten Mal Einhornwürfel dabei. Du hattest beim letzten Mal Bierwürfel dabei. Ja. Also ganz, ganz, ich sag mal, verrücktes Zeug oder kreatives Zeug. Und du bist einer der größten Sammler, hast du in dieser Episode schon gesagt. Was ist es? Was gibt dir das?
Also das hat natürlich angefangen damals zeitgleich mit dem Beginn des Pen-and-Paper-Rollenspiels, dass man dann auf einmal Würfel hat, die nicht nur 6 Seiten haben, sondern 8, 10, 12, 20, so hoch, was ist das denn? Dann stellte man fest, oh, die gibt's in verschiedenen Farben, die gibt's in verschiedenen Designs mit Effekten wie Schlieren, wie so eine Art Samteffekt mit Wolken drin, mit Glitter und so weiter und so weiter. Und dann denkst du auf einmal, naja, das ist ja so ein kleiner Chaos-Generator, den du nicht beherrschen kannst. Und weil du ja in diesem Spiel auch immer Proben oder bei diesem Spielsystem Proben würfeln musst, um zum Beispiel zu sagen, so, ich habe jetzt einen Wert in Schwertkampf von 15, ich muss mindestens eine 5 würfeln, um auf 20 zu kommen, dann habe ich mit dem Schwert getroffen. Und dann hast du eine 1 gewürfelt, oh, ich habe vorbeigeschlagen. Darum geht's eigentlich nur, um zu gucken, ist deine Aktion erfolgreich oder nicht. Ja, und irgendwie habe ich dann angefangen, oh, ganz viele schöne bunte Würfel und die sind so irgendwie hübsch und schön und das sind so die Verkörperung des Chaos. Naja, und das ist jetzt, wann habe ich angefangen? Vor 34 Jahren etwa, 33, 34 Jahren. Ja, und mittlerweile bin ich so bei 17, 18, 1000 verschiedenen Würfeln in meinem Keller. Und designe mittlerweile auch. Und ich habe auch einen kleinen Instagram-Kanal, den kennst du ja auch, den Lord of the Dice, wo ich dann alle paar Tage mal so ein paar schöne einfach poste, um auch der Welt zu zeigen, was gibt es alles. Und ich bin ja weit weg von einer Vollständigkeit. Also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 800 Posts oder sowas. Noch nicht mal 300 Posts. Und ich habe, wie gesagt, 17.000 Würfel. Also ich kann über Jahre theoretisch jeden Tag da irgendwas reinpacken.
Ich find's super faszinierend und viel schöner finde ich, wie sehr dich das erfüllt. Das macht mir Spaß zu sehen und es hat mich am Anfang erinnert. Jetzt kenne ich ja deine Geschichte und als ich das Profil das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Lord of the Dice klingt irgendwie nach Herr der Steine. Kennst du den Herr der Steine? Das ist so ein YouTube-Kanal, der macht so.
Das ist der Held der Steine.
Held der Steine.
Ja, natürlich, den Lego-Menschen, natürlich, klar.
Genau, Lego. Ich wollte gerade sagen, darf ich Lego sagen, aber nee, klar darf ich Lego sagen.
Das entstanden ist, der Name, den hat mir ein Freund gegeben, und zwar Anfang der 2000er gab es ja diese Tanztruppe Lord of the Dance.
Ja, stimmt. Ach krass, da kommst du her.
So, und dann schickte der mir meine damals, die gibt's aber nicht mehr, weil ich sie dann nicht mehr benötigt habe, dann schenkte der mir zum Geburtstag eine Domain, um meine Sammlung so online gehen zu lassen, Anfang der 2000er, also ganz altes Internet noch, ja. Und dann meinte er, du bist nicht der Lord of the Dance, du bist der Lord of the Dice. So kommt man zu einem Titel.
Ja, Hochadel. Genau. Sehr schön.
Ja, und eine kleine Anekdote da noch. Ihr kennt alle, du ja auch, Game of Thrones.
Und ich liebe Game of Thrones.
Ja, und es gab eine Zeit lang von HBO sogar eine Webseite, da konntest du dir dein eigenes Banner im Style von Game of Thrones machen lassen. Und da hatte ich ein grün-schwarzes, wo auch zwei Würfel drauf waren, weil du konntest ganz viele Designs da eingeben. Und dann war es dann bei mir House der Lords of Dice und als Motto Never Enough. Niemals genug.
Das passt total
so. Und das habe ich mir auf ein T-Shirt drucken lassen und war damit auf einer Convention in Bonn, auf einer Fantasy Convention, wo ein paar dieser Schauspieler da waren sogar. Ja, in Bonn gibt's immer die FedCon und die Federation Con und dann gibt's noch die Magic Con und auf der Magic Con waren mehrere dieser Schauspieler da, die natürlich auch dann sich unter die Menschen manchmal so ein bisschen hin und her laufen. Und ich stand da an so einem Stand und dann kam einer von diesen älteren Darstellern, der einen dieser Berater spielt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sieht mein T-Shirt und macht nur und das reichte doch schon. Damit war ich geadelt.
Sauber. Ja, Game of Thrones, ein Thema für sich, liebe ich.
Ja, ja. Ah, ja.
Das Prequel, was rauskam, ja, kommt da nicht ran, aber ist auch schön. Ja, bevor wir jetzt ins GOT-Universum abschweifen, ich weiß, du hast gleich einen Termin und ja, wahrscheinlich interessiert's jetzt hier auch kaum noch Leute von so einer Ordnung,
wenn wir über GOT. Ja, wenn hier zwei Nerds auf einmal fachsimpeln, ja.
Hagi, mein Lieber, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, zweimal, um hier im Podcast zu sein. Danke, dass du das mit uns geteilt hast und uns gezeigt hast, hey, Überkompensationsmechanismen können ganz andere Wege nehmen, als man aktuell glaubt. Und dafür wirklich von ganzem Herzen Dankeschön.
Ich danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Ihr Lieben, das war's für diese Woche Sucht und Ordnung. Wenn ihr Bock habt, dann guckt doch mal in die Shownotes unten rein. Da findet ihr das Instagram-Profil von Hagü, Lord of the Dice. Und von dort kommt ihr natürlich überall hin weiter. Wenn ihr in Köln seid und gerade auf Jobsuche seid und im sozialen Sektor unterwegs seid, auch dann schaut da gerne nach, schreibt ihn gerne mal an. Ihr habt's ja gehört, da werden demnächst ein paar Stellen frei.
Genau.
In diesem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao. Alles unter Kontrolle.